SWR 2 Podcast.
Na, wie läuft's bei euch? Ich hoffe gut. Bei uns ist super Stimmung. Schön warm draußen. Das ist ja toll, ne?
Schön warm.
Dass die Klimakrise dazu führt, dass die Energiekrise nicht so schlimm ist. Ja, jedenfalls, es war diese Woche auch was anderes Schönes los, nicht nur Wetter. In der Wissenschaft nämlich, darüber sprechen wir hier bei Fakt ab. Heute mit Eneas Roch.
Und mit Sina Kürz. Hallo, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite des Mikros wollte ich gerade sagen, aber das stimmt nicht. Wir haben beide unser eigenes. Also, Fakt ab, erstes Thema. Heute aus der Kategorie brandaktuelle Raumfahrtmission. In der Nacht von Montag auf Dienstag hat nämlich die DART-Sonde ihr Missionsende erreicht. Irgendwer wird es mitbekommen haben, oder? Also bei mir ist auf jeden Fall alles voll damit. Und generell hat sie aber auch ihr absolutes Ende erreicht. Aber es war alles geplant. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Ich kann es ja einmal zusammenfassen. Das erste Mal wurde eine Methode getestet, um die Erde eventuell vor künftigen Asteroideneinschlägen zu schützen. Und die Methode lautet, da ist ein Asteroid auf dem Weg zur Erde. Ja, hau mal irgendwas dagegen, damit er aus seiner Flugbahn rausgekickt wird und die Erde nicht mehr trifft. Das ist die Methode, die getestet wurde. Klingt gut, oder?
Hat geklappt?
Ja, hat gut geklappt. Also, der war sowieso nicht auf dem Weg zur Erde, muss man dazu sagen. Viele haben schon gesagt, so, okay, ist der denn gerade auf dem Weg zur Erde? Wieso nein? Und dann so, ja gut, aber wenn ihr die Flugbahn ändert, könnte er dann seinen Weg zur Erde kriegen? Nein, auch nicht. Also, alles ist safe. Und es hat sehr gut geklappt. Ich habe auch heute nochmal gelesen, dass viele Teleskope, viele Observatorien natürlich das Ganze auch beobachtet haben und jetzt auch gesehen haben, dass wir mittlerweile eine Staubwolke aus diesem Asteroid mit diesem Crash rausgeschleudert haben, die tausende Kilometer Durchmesser hat. Also keine Ahnung, die ist wahrscheinlich schon ungefähr so groß wie der Mond. Was krass ist, weil der Asteroid hat nur einen Durchmesser von 160 Metern. Ist schon ordentlich viel Dreck entstanden.
Kommt der nicht einfach nur von der Bewegung? Also ein bisschen, der Asteroid fliegt auch weiter.
Ach so, stimmt, der fliegt weiter. Ne?
Der fliegt ja weiter und dann verteilt er den Staub nach hinten und dann guckt man, oh, was ein Riesenschweif hinten dran.
Ja, stimmt schon. Genau, die Sonne ist nämlich
aber sehr eindrucksvoll,
gegen. Eindrucksvoll, eine riesige Staubwolke im Weltall. Wo hat es sowas schon mal im Weltall gegeben?
Auf jeden Fall wäre das für einen Vortrag über die Mission vielleicht ein doch geilerer Einstieg mit der riesigen Staubwolke als wie du gerade angefangen hast mit die DART-Mission hat ihr Ende erreicht. Wird schön wissenschaftlich, schön.
Ja, was sollte ja so das, sein?
Ja, das finde ich gut, Nicht immer nur so billig effekthaischend, ne, sondern erstmal nüchtern.
Wie hättest du es denn gemacht? Das Wort Crash direkt als erstes genannt? Oder also wie generiert man die Aufmerksamkeit? Ich weiß es nicht.
Ja, selbstverständlich. Also erstmal für die mit Emotionen locken.
Ja, okay. Die arme Sonde.
Die arme Sonde, ja, genau. Oder ja. Die arme Menschheit.
Die arme Menschheit, die vielleicht, genau, irgendwann könnten wir vielleicht sterben. So hätte ich anfangen sollen, ne? Wir könnten vielleicht irgendwann sterben wegen einem Asteroid. Aber nein, die NASA hatte eine Idee, wie man sowas vielleicht zukünftig verhindern könnte. Ist nämlich ganz geil, weil was ich jetzt, ich habe eine Doku dazu gedreht, kann ich ja direkt mal sagen. Also ich weiß alles über diese Mission mittlerweile, weil ich den ganzen Tag mich damit beschäftigen muss. Und
du hast den Joystick gehalten, oder?
Ja, genau. Ich habe auf den Knopf gedrückt für, okay, jetzt reincrashen, bitte. Aber ich habe eine Doku darüber gedreht, die kann man auch noch in der ARD-Mediathek schauen. Die hat auch den schönen emotionalen Titel, wie du auch gesagt hast, Asteroiden-Crash, so schützen wir die Erde vor
schön
dem,
nüchtern, genau, wie wir die ARD kennen.
Ja, genau. Hat auch ein sehr schönes Titelbild, wie ich voller Angst in den Himmel schaue und ein riesiger Asteroid dann gerade da auf die Erde so eine Animation drauf fällt. Ja.
Sehr
so
cool.
Könnte es aussehen. Aber ich habe im Zuge dessen auch mit ganz vielen Experten gesprochen. Ich bin irgendwie durch ganz Deutschland gereist eine Woche, um irgendwie sämtliche Experten zu finden. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie mindestens genauso viel Strecke gemacht wie die Sonde selbst. Und ich habe Leute getroffen, die unter anderem bei Behörden arbeiten, wie Planetary Defense Office. Wusstest du, dass es sowas gibt? Ich habe sowas noch nie gehört. Ich dachte, es klingt halt wie aus einem fucking Film.
Ja, klingt wie die CTU, ne?
CTU, was ist das?
Das ist die Abteilung, wo Jack Bauer arbeitet, die Counter-Terrorist-Unit.
Ja, genau. Ah, ja. Nee, das habe ich nicht geguckt, deswegen kenne ich das nicht.
Diese ganzen Geheimoperationen und die haben ja alle, oder Organisationen, die haben ja im Film oft irgendwelche Namen. Und ich habe mal einen Actionfilm geguckt, wo, ich glaube mit Denzel Washington, ich muss das gleich mal nachgucken, wo er arbeitet bei der Federal Bureau of Cigarettes and Alcohol oder irgendwie sowas. Also im Wesentlichen ist er beim Zoll. Und habe ich gesagt, ach Leute, könnt ihr nicht dann hier sowas, wie war das, wie war dein Name?
Planetary Defense Office.
Ja, und das ist jetzt eine deutsche Behörde oder was?
Nee, das ist eine Unterkategorie, gehört auch zur NASA. Und
die wollte ich gerade sagen, so einen geilen Namen gibt es in Deutschland garantiert nicht.
Behörde für planetare Verteidigung ist das dann.
Was heißt DART?
DART heißt Double Asteroid Redirection Test. Genau.
Warum Double?
Genau, Double Asteroid, weil man da zwei Asteroiden hatte. Also tatsächlich war dieser eine Asteroid, den wir getroffen haben, Dimorphos heißt der, ist einfach sowas wie ein Mond von einem viel, viel größeren Asteroiden. Der kreist um den Asteroid Didymos herum. Und deswegen hat man sich für dieses Doppel-Asteroidensystem entschieden, weil man sozusagen dann die Flugbahn von Dimorphos sehr gut kennt, ne? Weil der hat halt einen Orbit um diesen 800 Meter oder wie groß das Ding in der Mitte ist, Asteroid. Ja, und wenn wir dagegen crashen, dann können wir vielleicht einen Orbit, der soll verkleinert werden. Also jetzt braucht er ungefähr 12 Stunden, um einmal um den Hauptasteroid rumzufliegen, und dann schafft er es vielleicht 10 Minuten schneller. Das war das Ziel. 10 Minuten schneller.
Also hat es funktioniert. Wir wissen also in Zukunft, wenn ein Asteroid auf unsere Erde zurast, den wir nicht auf dem Schirm haben, dann können wir was entgegenschicken?
Nö, man weiß noch nicht, ob es richtig funktioniert hat. Also was funktioniert hat, ist, dass wir da reingecrashed haben. Das ist anscheinend schon eine Riesenleistung. Die NASA hat sich sehr gefreut. Aber ob das jetzt auch richtig gute Flugbahnänderung geworden ist, wahrscheinlich wird es geklappt haben, aber das wird dann eine Mission rausfinden, die in 2 Jahren erst da ankommt, nämlich eine europäische Mission. Muss ja halt überlegen, denn die Amerikaner hatten halt die Aufgabe, irgendwo rein zu crashen, und die Europäer fliegen da jetzt in 2 Jahren hin und schauen sich das Dilemma an. Also so wird das ungefähr aussehen.
Ich habe gerade mal nachgeguckt in der Zwischenzeit. Es handelt sich tatsächlich um einen Film von Denzel Washington, also mit Denzel Washington.
Ach so,
und
er spielt
einen Agenten, einen erfahrenen, einen natürlich sehr guten Agenten vom Amt für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe.
Also es ist wirklich so
tatsächlich.
Und wie heißt das im Englischen?
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives.
Und die gibt's wirklich?
Die gibt's wirklich, eine Bundespolizeibehörde.
Also da hat einfach irgendein Skriptschreiber beim Film nicht einfach zu wenig Fantasie gehabt oder irgendwie einen langen Tag gehabt und keinen Bock mehr gehabt?
Doch, da hat jemand zu wenig Fantasie, weil ich finde, das klingt so unsexy.
Ach so, dass er den richtigen Namen genommen hat.
Hände hoch, ich bin der Spezialagent vom Büro für Alkohol, Tabak. Klingt doch schon wie, das ist der Alki vom Dienst.
Und alle denken sich so, hä, Alkohol, wir haben keinen dabei. Tabak, nee, haben wir auch nicht dabei. Und dann, was kam noch? Explosive Stoffe? Oh fuck, ja, jetzt
genau.
Sind wir auf jeden Fall.
Oh, okay, dann ist es doch.
Dann ist er doch für uns zuständig, scheiße.
Ja, genau.
Wie heißt der Film?
Den kann ich sowieso sehr empfehlen. Déjà-vu, Wettlauf gegen die Zeit.
Ach du Scheiße.
Ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, aber es geht irgendwie um eine Zeitreise. Und es ist sehr gefährlich, dieser Zeitreisemechanismus. Und es wird gesagt, also er sagt dann, eigentlich ist das nur dafür gedacht, Dinge hin und her zu schicken. Nicht lebende Objekte. Und wenn, dann wirklich nur das Allernötigste. Okay, er muss sich also nackt ausziehen. Und die Wissenschaftler sagen noch, ne, das ist nicht für Menschen gedacht. Und dann steigt er ein und lässt seine Unterhose an. Also.
Echt?
Da denke ich, wie gut ist denn dieser Spezialagent, wenn wirklich hier die Wissenschaft sagt, pass auf, wir, ne, jedes Molekül hier zählt, also bevor ich da nackig in der Zukunft ankomme.
Vielleicht ist es eine sehr enge Unterhose gewesen,
riskiere
sehr
ich
kurze.
Lieber mein Leben. Ja.
Was, ein String vielleicht?
Ich glaube, du hast einen anderen Film gesehen.
Okay.
Auch eine sehr enge Unterhose hat relativ viele Moleküle.
Aber weniger als so eine lange.
Ja, heiße These, da brauchen wir keine Studie. Sina, lass uns über Befruchtung sprechen.
Ja, was möchtest du wissen? Was soll ich dir erklären? Welche Frage hast du zu diesem Prozess?
Ich weiß, dass es ein komplizierter Prozess ist, bis sozusagen das Spermium an der Eizelle angekommen ist.
Ja, ja.
Wie stellst du dir das vor? Welches schafft es am Ende?
Das Schnellste. Man sagt immer das Schnellste, oder? Das Schnellste kommt am Ende an.
Genau, weil wenn sozusagen einmal die Eizelle befruchtet ist, dann ist da Feierabend, dann ist die Tür zu.
Genau,
man denkt,
der Erste,
also
der durch die Tür geht, ist dann, also in dem Raum ist nur für eine Person Platz und die anderen müssen draußen bleiben.
Genau. Und jetzt gibt es ein neues Paper, vor wenigen Tagen erschienen, das sagt, Teamwork ist da angesagt, denn es geht hier nicht um den schnellsten Schwimmer, sondern es geht eigentlich darum, als Erster anzukommen. Das schaffst du nicht, wenn du alleine schwimmst. Mach doch einfach Synchronschwimmen. Also Synchronschwimmen steht da jetzt nicht. Aber Spermien klumpen sich offenbar beim schwimmen zusammen. Biological Benefits of Collective Swimming of Sperm.
Wie viele Spermien sind es nun mal in einem Shot, sag ich mal? Sind noch einige, oder?
Das sind einige, so Größenordnung würde ich sagen 100 Millionen oder mehr.
Okay, und dann sind mal irgendwie 1 Million sagen so, hey, lass mal in einer Gruppe schwimmen, lass mal in einer Gruppe zur Gebärmutter los.
Die sagen das, genau, die machen vorher...
Ja, das ist natürlich sage ich das nicht. Ja.
Nein, keine Ahnung, wie viele. Ich finde es ja sowieso krass, ne? 100, also ich muss gleich mal nachgucken, ob das stimmt. Sagen wir mal 100 Millionen schwimmen los, 10 kommen an am Ende. Ne? Also die ersten schaffen es ja noch nicht mal über die erste Schwelle. Das ist ja ein Hindernisparcours, den man da zurücklegen muss und so. Recht lang und beschwerlich und man muss unterwegs gegen das Immunsystem kämpfen, das weibliche. es ist ein saures Milieu, wo die Hälfte schon von Anfang an erstmal stecken bleibt und so. Und man beobachtet, dass Spermien sich zusammenklumpen. Also man kennt das von Rindern, von Mäusen, von Meerschweinchen, von Schafen, von Opossums. Da dachte ich sofort, das ist mein cooles Fachgebiet. Guten Tag, ich bin Professor für Opossum-Sperma.
Schön.
Ja, mal was anderes als Experimentalphysik. Ja, und das wurde jetzt halt mal untersucht von wegen, wir wissen, es gibt diese, ich sag mal, Teambildung, diese Verklumpung.
Ja.
Ist das für was gut und wenn ja, für was und wie funktioniert das?
Okay, gut. Also das heißt, ich meine, was immer in meinen Biobüchern dann auch so ein bisschen stand, dass natürlich auch in der Natur, also da wurde immer dann irgendwie so ein komischer Sprung gebracht mit, ja, in der Natur überleben auch nur die Schnellsten und die Stärksten und die Tollsten, weiß ich nicht was, ne? Und das ist ja schon von der Befruchtung an ist das so im Leben verankert. Aber das wäre natürlich schön, wenn man das dann einmal komplett streichen könnte, sagen könnte, nein, nur die besten Teamplayer gewinnen im Leben. Das würde mir persönlich sehr gefallen. Das ist schön. Aber ja gut, also ich finde sowieso, also Sperma ist ja auch so klumpig irgendwie, also so ein bisschen dickflüssig. Deswegen, also klingt es jetzt nicht irgendwie ungewöhnlich, dass er eine Gruppendynamik da drin Ich hatte noch nie ein einzelnes Sperma irgendwie auf dem Finger. Spermium.
Wie ist denn so die Seeauflösung? Ich stelle dir die ganze Zeit so lustige Zahlfragen. Ne? Ja. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin nicht ganz sicher. Unser Redakteur hat gerade eben reingeschrieben, dass meine Schätzung hier sehr, sehr gut war. Was hat er reingeschrieben?
30 bis 600 Millionen.
Bis 600.
Ja, in einem Erguss hat er auch geschrieben.
Ja. Da war ich mit 100 Millionen doch gar nicht so schlecht als Schätzfrage.
Ja.
Wie groß sind die? Kann man die einzeln sehen? Ich glaube nicht, ne?
Nein, kann man nicht.
0,06 Millimeter.
Ah, ja. Oh, also, okay, das ist ja doch ziemlich groß.
Jetzt müsste ich noch wissen, was meine, kannst du nicht sehen, schreibt er noch dazu. Lustig ist, wie die das Ganze dann untersucht haben und was sie rausgefunden haben, nämlich die Gruppe schwimmt nicht schneller als das einzelne Individuum.
Aber was ist, also wieso genau ist das jetzt eigentlich ein Vorteil? Darf ich nochmal kurz darauf zurückkommen?
Genau. Warum, wieso ist das ein Vorteil? Vorteil?
Ja, warum wenn ist ein Vorteil, in der Gruppe schneller zu schwimmen?
Ja.
Und wer entscheidet denn am Ende in der Gruppe, wenn sie dann angekommen sind an der Tür von der Gebärmutter, wer sagt dann, okay, ich bin jetzt derjenige, der reingeht? Also wie entscheiden die das dann? Oder ist das wahrscheinlich alles Zufall? Es tut mir leid, dass ich immer alles vermenschliche, aber irgendwie frage ich mich, also irgendwie hilft mir das manchmal Dinge zu verstehen.
Ich befürchte, dass am Ende dann doch wieder ist, so der Schnellste, der die anderen in die Pfanne haut. Danke für die Hilfe, ihr Idioten. Und tschüss.
Macht's gut, ihr Trottel.
Also, das, was die rausgefunden haben, ist, auch das wusste ich nicht, dass sozusagen das irgendwie vaginale Milieu da irgendwie sauer und kompliziert ist, aber es fließt auch, es gibt dort Strömung. Und die Gruppe hat Strömungsvorteile.
Ah.
Wenn es keinen Fluss gibt, dann schwimmt der Spermienhaufen in einer geraderen Linie und dreht sich seltener als so ein einzelnes Spermium. Die biegen auch oft falsch ab. Oder wenn die manchmal fahren die nur im Kreis und kommen nicht voran.
Oh nein, das ist die falsche Öffnung.
und einfach, ja, der falsche Weg. So, ne? Ja. Von wegen, ja, fahr doch geradeaus. Es sind doch nur 15 Zentimeter. Aber nein, die fahren dann im Kreis. Also, wenn kein Fluss da ist, ist so ein Haufen gerade unterwegs und dreht sich seltener. Wenn ein bisschen Fluss da ist, dann richten die sich geschickter aus, denn Strömungsdynamik sagt uns ja, gegen Strom ist gar nicht so schlecht, denn das kann mir helfen, stromlinienförmig mich da gut mit zu arrangieren und gut voranzukommen, auch wenn das irgendwie erstmal paradox klingt. Mhm. Und wenn es einen starken Fluss gibt, also sozusagen Rausspülmodus,
Sturm,
dann hilft dieses Zusammenkleben, wenn ihr einfach Knubbel sind, dass die weggespült werden.
Ja, okay. Das Schwarmverhalten von Spermien.
Genau. Und jetzt möchtest du sicherlich auch noch wissen, wie die das untersucht haben.
Ja, das wäre natürlich. Aber sie haben, du hast ja eben erzählt, sie haben auch mit so anderen Säugetieren angefangen, oder? Ich meine,
das ist nur, was man schon weiß. Das ist nur, was man schon weiß, dass die Spermien von denen auch verklumpen.
Ja, okay, ja, wie haben die das rausgefunden? Das ist wirklich eine gute Frage.
Wenige Sekunden, bevor ich hier den Hörer abgenommen habe, habe ich gedacht, wie haben die das eigentlich rausgefunden? Ich muss noch schnell nachlesen.
Ja, ja.
Ich dachte, ja, hat man halt irgendwie untersucht. Und als ich dann drüber nachdachte, dachte ich, ja, wie denn? Wie will man denn mit dem Mikroskop, so im
Akt selbst, ja.
Im Akt selbst, ja, natürlich nicht. Es wurde eine Silikonform hergestellt. Und dort wurde... Dort
von einem Gebärmuttereingang sozusagen.
Genau.
Oder von einer Vulva, ja.
Genau, und dann wurde die Flussrate innen drin mit einer Spritze eingestellt. Und dann hat man Stierspermien genommen. Und dann haben sie das damit einfach beobachtet, ausprobiert.
Ja. Aber müssen nicht irgendwelche Hormone oder irgendwas da sein, damit das Spermium auch weiß, in welche Richtung es schwimmen muss? Also ich brauche jetzt erstmal wirklich so Grundwissen, woher, das fragt man wahrscheinlich wirklich in der Schule, woher weiß das Spermium, in welche Richtung es eigentlich muss? Und woher wissen dann die Testspermien, die da in diesem Testding drin sind, wo sie hinschwimmen müssen?
Unter anderem aus der Richtung, aus der es mir entgegenströmt. Die Strömung hilft auch bei der Orientierung.
Das macht Sinn. Okay.
Schade, dass das natürlich wieder eine reißerische Überschrift war. Und am Ende war es dann doch wieder nur Stiersperma, offensichtlich, kein menschliches. Und dann habe ich das hier reingeschrieben, ne, Achtung, Stiersperma.
Mhm.
Und dachte, das Wort, das springt mich irgendwie an. Es sieht so aus wie etwas, was ich vielleicht als Potenzmittel nehmen könnte, als Proteinshake. Ne? Mhm. So Stier klingt doch gleich schon nach, ne, nach Männlichkeit. Vieles hat ja so eine, der Stier, eine geriebene Nashorn, ne, Nashornpulver
oder sowas.
Warum eigentlich?
Weil Stiere immer so muskulös aussehen, oder?
Ich denke, und außerdem, man hört ja oft von so Bodybuildern, ich brauche einen Proteinshake.
Wenn man Stiernacken haben möchte, genau das.
Er hatte irgendwie im Kopf, Sperma hat viel Protein, ist gar nicht so viel, 5 Gramm
pro
100 Gramm.
Nee, gar nicht, also es gibt, es gibt so viel, also genauso wie mir schon sehr viele Männer immer gesagt haben, dass Sperma gut gegen Halsschmerzen hilft und so ein Quatsch, ne? Das stimmt nicht, das kann man auch mal direkt wieder streichen. Lasst euch nicht irgendwas erzählen, das ist alles Quatsch. Aber was ich gehört habe tatsächlich oder was ich gelesen habe, ist, dass Sperma als Antidepressivum, also das ist auf jeden Fall irgendwie die Stimmung aufheitert. Es gab nämlich eine Studie von der State University of New York, das war irgendwann Anfang der 2000er, da haben die eine Studie untersucht, da wurden Studentinnen verglichen, die einmal mit Kondom und einmal ohne Kondom Geschlechtsverkehr haben. Und tatsächlich sind die Frauen, die tatsächlich einen direkten Kontakt zu Sperma haben untenrum, die waren irgendwie seltener von Depressionen und irgendwie ja, depressiven Gedanken betroffen, als welche, die die mit Kondom verhüten. Das fand ich interessant.
Bei vaginaler Aufnahme also.
Ja, genau, da ging es um die vaginale Aufnahme, nicht um die orale.
Ja, unter den ApothekerInnen unter euch ist es ja immer ein Riesenlacher, ne? Es gibt ja verschiedene Zäpfchen, die man in verschiedene Öffnungen stecken kann.
Ja.
Und nicht alle Sachen, die in den Mund passen, sind auch für diese Öffnung gedacht. Das finde ich so gut, wenn dann immer so die Leute einem dann in der Apotheke noch so bestimmte Tipps mitgeben. Und ich denke, ja, ist schon klar. Zäpfchen
fühlt man sich
ist
einfach wieder wie so ein Kind, ne?
Ja, ne?
Ja,
ist kein Lutschbonbon, ja.
Wir haben übrigens zur Sendung letzte Woche eine Nachricht bekommen von Jörg aus Stuttgart, der nochmal ganz genau nachschauen wollte, wie denn der Uranus, welche Farbe der Uranus eigentlich genau hat. Also, dass uns eigentlich die Farbe vom Uranus sehr gut gefällt. Julia und ich haben nämlich ungefähr dieselbe Lieblingsfarbe. Ich glaube, dass es sich vielleicht um ein paar kleine Punkte im Spektrum noch unterscheidet. Aber ansonsten dieses Mintgrün vor allem eigentlich, das ist es. Jetzt lese ich schon vor, weil Jörg meinte so, er hat nicht das Gefühl, dass der Uranus die Farbe Lind-Mintgrün hat. Was würdest du sagen, Ineas?
Also ich würde sagen, aus dem Kopf Uranus hellblau. Jetzt habe ich gerade im Internet nachgeguckt. Da ist er schon ja doch ein bisschen grünlich.
Echt, findest du? Vielleicht habe ich irgendwie auch...
Grün, grün-grau, also bei Wikipedia zum Beispiel, würde ich das eher als grün bezeichnen.
Echt? Okay, nee, ich hätte jetzt grau-blau gesagt, ich habe da kein Grün gesehen. Vielleicht ist es auch wieder dieselbe Diskussion wie mit diesem Kleid. Und was war es noch? Da gab es doch noch irgendein Internet.
Soll der Uranus mal dieses blöde Internetkleid ausziehen und gucken wir mal.
Genau, ja, vielen Dank, Jörg.
Vielen Dank, dass du hier Streit gestiftet hast.
Ja, vielen Dank. Wir sagen einfach halt Uranusfarbe. So.
Uranusfarbe.
Ja, er ist uranusfarben. Und übrigens auch danke, ihr habt uns auch eure Lieblings-Emojis geschickt. Das fanden wir total süß, weil wir haben auch letzte Woche, der Smiley ist ja wie? Ich wollte gerade sagen, 100 Jahre alt geworden. Nee. Aber er hat ein Jubiläum. Und da haben wir über Emojis gesprochen und auch darüber, wie fucked up als
1922, Erfindung genau. des Smileys.
Genau. Direkt danach, 10 Jahre später, der Emoji. Nee, klar, aber dann haben wir über Emojis gesprochen und wie man den Titel fucked up als Emoji darstellen kann. Das ist ganz schön.
Lies mal vor.
Ja, habe ich nämlich auch genau, überlegt. Ne? Wir haben nämlich einen Vorschlag bekommen. Aber ich kann es versuchen zu beschreiben. Man hat einmal den Finger, der nach rechts zeigt. Einfach so Fingerzeig, ne? Zeigefinger zeigt nach rechts. Dann haben wir dieses Hey, alles ist cool, wo man so Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis zusammenfügt. So ein Okay. Ja, schön, dass du es mir durch die Kamera zeigst.
Ich zeige es nicht. Ich versuche es gerade mitzumachen hier, mir vorzustellen.
Und dann hat man schon mal Fuck sozusagen, ne? Also ein Finger und ein Loch.
Verstehe.
Okay, bitte lass es mich nicht weiter ausführen. Und dann hat er irgendwie...
Inwiefern ein Finger und ein Loch? Ja, das verstehe ich nicht.
Okay. Und dann als nächstes hat er, also es sind 4 Emojis, als nächstes hat er ein TM. Vielleicht wegen T? Weil das M habe ich nicht verstanden. Und dann hat er dieses, es gibt ja auch dann Buchstaben ab, UP. Aber das M habe ich nicht verstanden. Fakt map. Fakt ab. Wenn man nicht mehr weiß, was als zweites Wort kam. Fakt, ab.
Ab. Das muss es gewesen sein.
Ja, trotzdem vielen Dank für diesen Vorschlag. Wenn ihr Vorschläge habt oder wenn ihr uns erzählen möchtet, wie gut eure Spermien zusammenklumpen, dann schreibt uns doch auch gerne bei WhatsApp 0174 4321 508 oder wenn ihr irgendwas anderes uns gerne sagen möchtet zur Dart-Mission, zu all den Themen, die wir sagen. Oder wenn ihr einfach mal nett Hallo sagen möchtet, könnt ihr das gerne machen. Schreibt uns bei WhatsApp oder schreibt uns eine Mail an. Das darfst du jetzt sagen. Ich habe die Telefonnummer gesagt, Ineas.
faktab@swr2.de.
Sehr schön.
Bei uns in der Grundschule waren 2 Fernsehsendungen angesagt, nämlich, geile Mischung, Die Schlümpfe und Kit.
Kit? Was ist Kit?
Kit ist Knight Rider. Damals haben wir immer dazu nur Kit gesagt, wie die Karre halt heißt. Und Kit wird diese Woche 40 Jahre alt. Oh. Sina, ungefähr so wie du, oder?
Ja, ich bin auch, witzig, ja. Ich gehe auch auf die 40 zu, muss ich dazu sagen, ja.
Wir beide sind ja im 4. Jahrzehnt fast so alt wie Kit. Mhm. Am 26. September 82 gab es die erste Folge im US-Fernsehen. Hast du das geguckt? Also natürlich nicht am 26. September 82, aber später.
Die Schlümpfe? Ja, die Schlümpfe habe ich geguckt. Aber Knight Rider? Nein. Knight Rider habe ich nie gesehen.
Welche Farbe haben die Schlümpfe? Uranusfarbe oder?
Ich würde sagen, es geht eher so in die Neptun-Richtung.
Neptun ist doch gelb, oder?
Okay, weiter, Knight Rider. Also nee, ich habe es nicht geguckt, aber ich wusste, dass es diese Serie gibt. Manchmal habe ich das gesehen, habe dieses Auto gesehen, das kann reden. Das fand ich cool, aber mehr weiß ich auch nicht darüber.
Damals war das Science Fiction und was ist es heute? Heute ist es eigentlich sehr nah dran.
Ein
großes
Diskussionsthema in der Gesellschaft, das ist es heute.
Ja, ein selbstfahrendes Auto mit künstlicher Intelligenz.
Ja, stimmt, das Auto ist eine KI. Das kann reden und das kann zu David Hasselhoff was, ne? Was genau. David Hasselhoff, dann kannst du David Hasselhoff alleine fahren, ohne dass er irgendwas sagt.
Ja.
Oder irgendwas macht. Aber was war Knight Rider?
Was war das?
Worum ging es genau in Knight Rider? Das ist einfach so, der Typ hat ein Auto, das kann fahren und der löst dann irgendwelche Kriminalfälle. Ist das so der Plot?
Im weitesten Sinne. Sie haben es im Vorspann, damit man weiß, worum es geht, wird es auch gesagt. Also ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Serie für Männer gewesen damals, ganz unrecht.
Ja, es ist schlecht gealtert. Wie sollte man es heute auch sagen, so dass es gleichzeitig noch geil ist und alle abholt? Das geht nicht.
Ein
Was würdest du sagen?
Ein Auto ist schon schwierig.
Eine Person und ihr Lastenbike.
Ja.
Nee, das klingt nicht.
Eine non-binäre Person und ihr Lastenbike.
Das weißt du nicht, vielleicht ist sie auch binär. Das weißt du eben
Kit
nicht.
Kit oder David Hasselhoff?
Die Person, um die es in der Serie geht, die fiktive Person.
Generell werden ja alle Serien, alle Filme einfach nochmal neu aufgelegt und wenn man das bei Knight Rider machen würde, dann würde das genauso sein, richtig, ja. Genau.
Aber das Thema, unabhängig von der Binarität der Person, ist ja Selbstjustiz im Wesentlichen.
Ja, Für was arbeitet der denn? Also arbeitet der ganz alleine oder ist er auch, gehört er zum Planetary Defense Office oder zu
sowas
der
Ähnliches.
Behörde für Alkohol, Tabak und...
ja, ja. Oh, wie heißt der die nochmal? Er gehört zu einer Behörde, die ist relativ klein. Die Foundation für Recht und Ordnung oder Gott, irgendwie sowas.
Schlecht,
also,
ey.
Ja. Aber die Karre hatte coole Features und deswegen habe ich damals auch geguckt gerne in der Grundschule. Eigentlich wollte ich immer nur den Turbo Boost sehen, wenn der irgendwo drüber gesprungen ist.
Ja, das ist geil.
Ja. Ich habe mal geguckt, was hatte der für Feature? Ich habe mich an die meisten jetzt gar nicht mehr erinnert.
Das also Auto? Kit?
Das Auto, genau. Aha. Und im Wesentlichen ist es tatsächlich, finde ich, eine schön gemachte Actionserie. Es geht gar nicht so sehr um die Fälle. Und die Figurenzeichnung und die schauspielerische Leistung von Hasselhoff ist auch alles so, geht so, aber durchaus nett mit dem Augenzwinkern der Science-Fiction. Also was kann die Karre? Sie kann springen. Ne?
Mhm.
Sie hat eine
Molekular... Also springen aus dem Stand oder springen mit Fahrt?
Ich glaube beides.
Wahnsinn.
Turbo-Boost. Ne? Man sieht auch manchmal die Schiene, über die das Auto dann gefahren ist. Aber es kann noch mehr, was vor 40 Jahren richtig cool war. Zum Beispiel kann Kit Audiodateien abspielen.
Wahnsinn.
Ja,
aus dem Internet?
Kann auch Fenster,
das gab es da noch nicht. Ne?
Das gab es da noch nicht. Er kann Fenster öffnen.
Seine eigenen oder andere?
Beides. Er kann auch andere Autos beeinflussen. Er kann andere Autos bremsen. Das
kann
ist
er mit anderen Autos sprechen?
Können
die andere Autos befragen? Und David Hasselhoff sagt dann so, hier, dieses Auto war zum Tatzeitpunkt dabei. Kit, sprich doch mal, vernehm du doch mal das Auto und ich den Besitzer.
Wenn die Karre spricht, ist das durchaus witzig. Also klar, Humor der 80er, aber die Persönlichkeit von Kit finde ich witzig. Der ist so ein bisschen witzig und denkt mir, warum sind unsere Sprachassistenten nicht immer so langweilig? Klar, Humor ist verschieden und passt nicht alles, aber wieso kann ich nicht für Siri so ein Feature laden? Witzig.
Ist das so, also ich nehme mal an, das war doch wahrscheinlich bei allen, also auch wenn man irgendwelche anderen Science-Fiction-Filme sieht, wo irgendwelche KIs sind, die sind doch immer so trockensachlich. Das ist doch eigentlich so die Basis des Humors von irgendwelchen Robotern oder irgendwelchen Programmen, die da so ein bisschen mit Menschen zusammenarbeiten. Das ist auch noch bei Interstellar so, das ist ja immer so. Und ist es bei Kit auch so?
Nee, der macht Witze und er spricht schon sachlich, aber er ist ein bisschen sarkastisch auch manchmal. Also,
ja, okay.
Ja, das ist, ja. Aber ein Feature, was auch richtig cool ist von Kit, ist, er kann mit allen flüssigen, brennbaren Stoffen betrieben werden.
Oh, mit allen, okay, dann kann er ja wirklich, könnte er also wirklich eine Flasche Alkohol in das Auto reinkippen und dann fährt er auch nicht Schlangenlinien, sondern der kann das nutzen, ja?
Und da habe ich mir gedacht, ist das ein Feature? Geht das nicht mit jedem Auto?
Nee. Mit dem DeLorean geht das vielleicht noch?
Die Autos gehen kaputt, aber...
Ja.
Also Benzin ist nicht Alkohol, klar. Es ist ja... irgendwie ein total komplexes Gemisch aus Kohlenwasserstoffen so. Mhm. Ne? Da ist auch ein bisschen Alkohol dabei, aber geht das nicht? Also klar, das Auto geht kaputt, Schläuche und so halten Alkohol nicht aus, aber generell geht es doch innen drin um eine Explosion, die einen Kolben antreibt. Und was da explodiert, so wie ich das verstehe, klar, Auto geht dabei kaputt, aber man würde auch mit Schnaps fahren können. Und es gibt mit Schnaps betankbare Autos sogar.
Wo hast du das her?
Flexi-Fuel-Vehicles können mit bis zu 85% Ethanol betankt werden. Gar nicht
das
so
ich noch nie
modern, sondern irgendwie gab es vor 10 Jahren.
Das habe ich noch nie gehört.
Das
heißt, ich kann da Wodka reinkippen und das Auto fährt damit. Ist Wodka günstiger als Benzin? Also der vom Aldi? Der, von dem man auf jeden Fall Kopfschmerzen kriegt? Okay.
Der, den wir bei Fakt ab immer.
den wir kurz vor der Sendung trinken, genau. Das war Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Wir haben uns unterhalten. Früher haben die in den Sendungen immer noch mal so ein, weißt du was, Ineas? Die haben früher immer noch so ein, noch mal so eine Zusammenfassung gemacht, worum es noch mal thematisch in der Sendung ging, die man gehört hat. Heute ging es um autonome Autos, Spermien und Sonden, die wir in Asteroiden reincrashen lassen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Das ist doch mal eine schöne Abmod, oder?
Auf jeden Fall. Lassen wir so.
Lassen wir
Tschüss.
So. Tschüss, macht's gut.
Redaktion Chris Eckert und Christoph König.